Nico?
Ja, was geht?
Ja, ich nicht.
Warum?
Na, weil mein Fuß im Arsch ist.
Deswegen
Ja.
haben wir leider. Hallo,
Ja.
wir sind zurück, Leute. Viel Spaß. Ja, falls ihr euch gewundert habt, warum letzten Monat kein Recap kam, bei uns beiden war sehr viel los und jetzt ist leider Nico auch noch krank geworden und vielleicht dieser bisschen kleine Cold Opener, der ein bisschen all over the place war. Ja, aber wir sind zurück, Nico, wie geht's dir?
Ja, langweilig. Also ich habe hier mal normal Hummeln unterm Arsch und ja, ich warte halt so, dass mein Fuß wieder heil wird, dass ich wieder arbeiten kann, euch sehen kann, alle
Ja.
ins Zooparlast zurück kann. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch alle
Wirst
Watchlists gleich leer geguckt, beziehungsweise hier ist es einfach auch zum Teil so heiß, dass ich
bist die
mich kaum
ganze Zeit am
konzentrieren kann.
bist die ganze Zeit am Film gucken?
Ja, also ich gucke eigentlich mehr Trash-TV gerade, weil ja, es ist so schwül und dann kann man sich nicht so konzentrieren. Ich gucke Nachtsfilme. Gestern habe ich einen geilen Film nachts gesehen, Hotel von Jessica Hausner heißt sie, glaube ich. Aber das zählt ja in Juli rein und kommt dann in der Juli-Recap-Folge wahrscheinlich.
Die wird dann auch wieder pünktlich kommen. Genau.
Bestimmt.
Da wir jetzt 2 Monate zusammenfassen, haben wir wahrscheinlich heute ein bisschen mehr Highlights, was natürlich ganz geil ist. So, eine Top. Wir haben jetzt keine Top 20 erstellt, weil wir wollen es natürlich knapp halten für unsere jungen, frechen Zuhörer, die
Ja, die
hier,
Frechdachse hier, die nur TikTok gewohnt sind.
genau, die halt eine Aufmerksamkeitsspanne von einem TikTok haben. Wie war das? Eine Viertelsekunde hast du Zeit, ne? Dass du gehuckt wirst von dem Video, sonst
Worum
scrollst
geht's
du.
nochmal? Ich hab was, worum, was? Naja, egal. Ja, hey, wir sind's wieder. Der Hans und Dampf, der Podcaster.
Kapitän Hans?
Kapitän Hans und ein Hänschen und sein Zuboot, das Hänschen, der
Genau.
Podcaster innen. Ja, zum Kapitän Hans, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal. Da habe ich bis jetzt kein Audiofile geschickt gekriegt. Egal, yo, also wir sind's und wir haben Top Tens und ich lege einfach mal ganz unverfroren hier los mit Mona Lisa and the Blood Moon von Anna Lily Amirpour von 2021, der Regisseurin von A Girl Walks Home Alone at Night. Ein schönes Midnight-Movie, pulsierend, bunt, ein bisschen weird. Dazu gibt es ein bisschen Telekinese, die ein oder andere kleine Härte, ein paar krude Charaktere. Ja, aber alles ein bisschen zahm, mit ein bisschen angezogener Handbremse inszeniert. Insgesamt trotzdem schöner atmosphärischer kleiner Genre-Neonlicht-Nachtfilm mit cooler Musik, schöner Optik, aber mehr eine Fingerübung als ein Meisterwerk. Aber irgendwie sympathisch. Mona Lisa and the Blood Moon.
Alles klar. Also, ich habe dann jetzt auf Platz 10. Surprise, surprise. Wir sind die Millers.
Okay.
Ich habe den mal nachgeholt. Jetzt auch gerade im Zuge der letzten Staffel von Ted Lasso wollte ich mal gucken, was mein geschätzter Schauspiel. Also, ich bin jetzt einfach Fan von Jason Sudeikis. Und habe mir dann jetzt mal von meinem Pile of Shame, oder was heißt, so viel Shame ist da vielleicht auch nicht mit verbunden. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Und jetzt im Zuge von Ted Lasso, wo jetzt ja auch ich ein bisschen im Hype bin, halt durch Jason Sudeikis, habe ich jetzt mal wahrscheinlich seine bekannteste Komödie nachgeholt, halt mit Wir sind die Millers. Und ich muss sagen, ich fand den Film echt lustig. Also, zu all meiner Überraschung haben die meisten Gags gezündet. Das ist halt wirklich so Standard amerikanische Comedy, aber mit einer ziemlich hohen Gagdichte, die halt ziemlich gut bei mir funktioniert hat. Also lustiger Roadtrip-Movie, die ganze Familienkonstellation, gute Lacher. Also gibt es gerade noch auf Netflix, wenn man mal wirklich Hirn aus und lachen will, wer den noch nicht gesehen hat. Ich glaube, den haben die meisten gesehen, aber ey, was soll ich sagen? Ich habe echt gut gelacht.
Ist auf Platz 10. Eine perfekte Überleitung machen, Eugen. Apropos Hirn aus. Ich habe gesehen, Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter von Cordula, Kablitz, Post. Und ich bin seit jeher Fan. Also Scooter haben mich geprägt. Ich habe Mini-Playback-Show als Scooter gespielt. Ich hatte ein Shirt von Scooter. Das war mein erstes Band-Shirt sozusagen. Ich weiß noch, dass ich es bei der Sonnenfinsternis anhatte, als ich auf dem Dach des elterlichen Hauses stand. Ja, ich habe sie live gesehen, so 1997 oder sowas. Okay. Und der Film, der zeichnet ganz schön den Werdegang nach von denen. Er gibt uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Es wird viel vom Mastermind Hans-Peter, also man erfährt viel über den Hans-Peter, den H.P. Baxter, der ja erst so ein 80s Wave-Music-Fan war und da auch eine Band hatte erst und dann zum größten Dada-Techno-Popstar unserer Zeit herangewachsen ist. Und ja, es ist auch ein schönes kleines Zeitdokument in Bezug auf Corona, wenn man das mal so ein bisschen aus so einer Innenansicht sehen möchte, wie schlimm und wie ermüdend diese ungewisse Zeit der Corona-Beschränkung für KünstlerInnen war. Und ja, HP kommt auch nicht nur sympathisch rüber, sondern lässt sich auch in ein bisschen unangenehmeren, größten, wahnsinnigeren Momenten zeigen. Einmal meckert er zum Beispiel über ein zu dunkles und zu kaltes Hotelzimmer. Da habe ich übrigens eine andere Erfahrung. Ich hatte mal im Hotel gearbeitet und musste mal HP Frühstück hochbringen. Ich weiß noch, er hat einen English Breakfast Tea getrunken. Und der hatte eine Person, die vor dem Hotelzimmer darauf geachtet hat, dass man keinen Kontakt zu ihm hat. Die Person hat dann den Fresswagen zu der nächsten Person im Hotelzimmer weiter reingefahren und die Tür zugemacht. Und der hat das dann nochmal weiter an H.P. Baxter gegeben. Und der wollte immer, dass das Hotelzimmer komplett abgedunkelt ist und gar kein Licht reinfällt. Vielleicht gab es da irgendeinen Sinneswandel in den Jahren. Naja. Jo, mein Platz 9. Fuck 2020.
Hatten wir auch die Premiere im Zoopalast mit H.P. Baxter anwesend.
Ja, ich leider nicht, ich war da nicht da.
Irgendwie. Was denn? Ja, ich auch nicht. Aber genau, mein Platz 9, ganz aktuell gestartet, ist, und das freut mich sehr, dass er es in diese Liste geschafft hat, Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
Ja, nächste Premiere, bei der ich nicht da war.
In die 5. Ja, also, was soll ich sagen? Ich hatte ganz schön Schiss vor dem Film, weil die Originaltrilogie liebe ich sehr. Ist jetzt auch keine unpopular Opinion. Gerade der dritte Teil.
Du magst einfach Indie-Filme halt auch, ne?
Ja, genau. Ja. Nicht schlecht. Aber gerade der dritte Teil ist für mich, wenn man mich fragt, okay, was ist ein perfekter Film, dann ist es für mich Indie 3. Und jetzt Indie 5. Ich bin halt mit extrem niedriger Erwartungshaltung reingegangen und was soll ich sagen? Der Schwung von früher ist raus. Und der Charme und Witz kommt auch nicht mehr, bei weitem nicht mehr auf die Höhen, wie es früher der Fall war. Aber der Hauptdarsteller ist nun mal auch 80, die Figur soll jetzt auch schon mittlerweile 69 sein. Da ist halt dann auch klar, dass das alles ein bisschen gebremster und nicht mehr ganz so schwungvoll wirken wird. Aber im Vergleich zum vierten Teil fand ich einfach hier erstmal schon mal die Kulissen schon deutlich schöner anzusehen. Also wenn sie in der Höhle gehen, wirkt es auch alles für mich greifbar. Also hier, okay, in der Höhle kann ich auch wirklich mal was anfassen im Vergleich zum vierten. Dann, dass wieder Nazis da sind, schafft auch viel mehr das, für mich das klassische Indie-Feeling aufzubauen ein bisschen.
Ist Thomas Kretschmann ein Nazi?
Thomas Kretschmann ist ein Nazi, ja, leider nur im Prolog. Ja, klar, ey. Leider nur im Prolog, aber ich würde mal sagen, dass das beste Zitat aus dem ganzen Film hat Thomas Kretschmann.
Kann er sich mit Alexander Scheer nicht mal zusammentun, dass die irgendwie so einen Exploitation-Nazi-Splatter-Film machen oder sowas?
Wäre cool. Könnte sie Mads Mikkelsen auch reinpacken, den fand ich auch super als Bösewicht. Phoebe Waller-Bridge ist ein bisschen ein
Streitpunkt. Ich habe sie alle nicht gesehen, ey. Mein Herz blutet so sehr, ey.
Waren alle da im Zoopalast, ja.
Ja, also, ist okay, ich habe die Fotos gesehen von dir mit Phoebe Waller-Bridge.
Ja, also was soll ich sagen? Indie 5 geht für mich total klar. Ich bin froh mit dem Abschluss. Am Ende habe ich sogar geweint. Was soll ich sagen? Ich habe ein Tränchen verdrückt. Hat mich dann doch irgendwie gerührt. Ich habe halt nicht erwartet, dass die Gefühle der anderen drei Filme wieder hervorgerufen werden. Wurden sie auch nicht. Aber ich wurde halt auch nicht enttäuscht. Ich denke, eine extrem niedrige Erwartungshaltung hilft hier ein bisschen. Vielleicht auch, dass ich halt Harrison Ford gesehen habe oder so. Aber dann nochmal, ich fand es schon schön, auch wieder sich mit dem Altern des Helden beschäftigt und auch, ach, doch, ich kann dem was abgewinnen. So schlimm ist er nicht,
alles Leute. Alles klar.
Was ist dein Platz 8?
Weird, The Al Jankovic Story von 2022 von Eric Apple.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, ne, so ein angefaktes Music Biopic, manchmal so ein bisschen klamaukiger als den man so ein bisschen als Referenz heranzieht, Walk Hard, den ich ein bisschen besser finde, mit John C. Reilly, weil Walk Hard so ein bisschen mehr den ikonischen Vorbildern Tribut zollt, also diesem The Doors-Film, Walk the Line und sowas, als die Al Yankovic-Story. Ja, das ist mehr so ein bisschen, das punktet mehr so mit Personen aus dem echten Leben und wie lustig die nachgezeichnet werden. Roger Deakins von Queen oder vor allem Evan Rachel Wood als Madonna, die ist wirklich grandios und ja, ist ein lustiger Film mit einem absurden Humor und schöner Musik. Führt zwischendurch, erfindet das Rad nicht neu, aber
das Rad des Schicksals?
Dem Rad, nee. Aber verleiht der Palette der Musikfilme einen neuen Farbklecksal.
Ja, also ich fand den auch witzig, aber auch stellenweise dann irgendwann hat es mich auch ein bisschen angeödet, so ab einem gewissen Punkt, aber vor allem die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und nochmal ein ganz kurzer Epilog zu Indie 5, ich bin gleich auch wieder durch, aber ich fand es nur bemerkenswert, dass hier der letzte Akt fast noch mehr Gaga ist als der vom vierten und beim vierten hat er mich echt aufgeregt, aber hier hat es für mich irgendwie besser gepasst. Also wenn ihr wieder was richtig Abgedrehtes sehen wollt, guckt euch auch mal Indie 5 das Ende an, das ist schon sehr crazy. Platz 8. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Filmen, die ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Das Lehrerzimmer.
Ja, also, Mann, der
den fand ich
bei mir auch.
Den fand ich richtig, richtig gut. Okay, dann können wir da später noch drauf eingehen. Aber ich kann, auf Letterboxd habe ich geschrieben, endlich kann man mal den Begriff Bildungsauftragskino als Lob verwenden. Also, ja.
Das Lehrerzimmer ist tatsächlich bei mir ziemlich weit oben.
Okay, dann warte ich noch ein bisschen.
Ja, alles klar. Na gut, dann sprechen wir mal zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob wir das bei Beef schon getan haben, über eine Serie. Also es zählt halt hier, wir haben dieses Letterboxd-System, eine Anthologie-Serie, da zählen die einzelnen Folgen als Filme. Und Black Mirror hat eine neue Staffel draußen, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitgekriegt haben sollten. Und die sehr polarisierende erste Folge, Joanne is Awful, hat es in meine Top 10 geschafft, von Regisseurin Ellie Pankiff. Ja, wilder Metaritt mit viel Selbstironie auf Netflix-Kosten, also Streamberry in der Serie genannt, inklusive auch einem Verweis auf eine andere Folge der Staffel, wo diese Streamberry eine Rolle spielt. Mit einem sehr erfrischenden Drehbuch. Man ahnt ab einem bestimmten Punkt oft, was der nächste Schritt sein könnte, aber da wird immer noch mal so ein bisschen was draufgesetzt. Und wenn man in einer Schlüsselszene den Blasphemieregler auf 11 von 10 schnellen lässt, dann erwärmt das natürlich mein atheistisches Kirchenaussteigerherz. Als i-Tüpfelchen taucht dann auch noch mein kleiner Liebling Michael Cera auf, der nach This is the End wieder mal leibhaftig eine Version von sich selbst gibt. Und damit meine ich nicht eine seiner zahlreichen Typecast-Rollen, sondern halt wirklich Michael Cera. Ja, Joanne is Awful verbindet Witz mit Innovation, bindet das für Black Mirror dystopische Zukunftstechnologie-Element mit ein und ist aufgrund seiner Prämisse stets spannend und wirft aktuelle Fragen auf, bezogen auf KI und Persönlichkeitsrechte. Und außerdem sieht man auch irgendwie dem Cast an, dass die Spaß bei der Sache haben. Also kein Wunder, auch bei dem Drehbuch. Und vor allem wird es mit jeder Minute ein bisschen besser bis zum Höhenmasse verformenden Schlusspunkt. Aber eine Frage bleibt für mich offen. Wer spielt in der fünften Ebene Kate Blanchett? Für die es schon gesehen haben.
Also ich wollte schon fragen, genau, ich habe Black Mirror jetzt noch nicht gesehen, diese Staffel. Aber ich wollte schon fragen, ist das die, also mit Humor meinst du wahrscheinlich Pipi-Kaka-Humor und ist es die Folge in der Kirche, ne, wo das in der Kirche passiert?
Genau.
Da, ja, davon habe ich dann auch schon was mitbekommen. Werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen und mir eine eigene Meinung bilden. Klingt auf jeden Fall sehr abstrus. Auf Platz 7 hatte ich dann wirklich eine meiner Überraschungen. Dieses im Mai. Und zwar ganz am Anfang ist Guardians of the Galaxy Volume 3.
Ja, ist bei mir, wäre bei mir dann auf der 6 gewesen, also sehr
Ja,
gut, passt.
es wirklich. Wow, hat mich dieser Film überrascht. Weil mit Ant-Man and the Wasp Quantumania, den ich echt kacke fand, und auch die ganzen letzten Jahre hat mich Marvel mehr und mehr nur noch enttäuscht. Und ich war früher wirklich ein krasser Marvel-Fan. Hat der mich mal wieder komplett abgeholt. Aber auch für mich so eine Art Abschluss geschaffen. Okay, irgendwie war für mich jetzt, ich kann jetzt Marvel, meine Marvel-Leidenschaft ad acta legen, weil hiermit habe ich jetzt meinen persönlichen Abschied von den Guardians auch zum Beispiel, die noch Teil der, quasi dann auch der Avengers im Höhepunkt bei Infinity War und Endgame waren. Das war so ein guter Abschluss für mich, dass ich jetzt so quasi, ich werde mir noch die zukünftigen Filme angucken, aber nicht mehr mit so einer Emotionalität daran gehen, weil, ey, was für ein rundes Teil. Also
Ja.
so emotional war ich bei keinem Superheldenfilm vorher wie bei dem. Also James Gunn hat es auch angedrückt und er drückt auch wirklich aggressiv die Tränendrüse und will es ja auch provozieren. Aber halt dadurch, dass ich so eine Bindung zu diesen Figuren habe, hat diese Emotionalität, also emotionale Geschichte und Fallhöhe, die der Film aufbaut, also wirklich gut getan, so dass man
Ja.
Spektakel, Blockbuster-Kino hat, aber halt, was, dass es einem nahe geht, man sich also um die Figuren sorgt und auch mit ihnen fühlt, also auch diese melancholische Grundstimmung, da auch direkt
Ja, diese
mit
ganzen
Creep am Anfang
Tiersachen,
und die Tierversuche, das, ich fand das alles so geil und trotzdem war der Witz noch vorhanden und also es
also ja.
gibt immer noch was zu lachen, aber es ist halt eine viel gesündere Mischung, weil hier ist nicht wie oft bei Marvel, dass der Humor die Ernsthaftigkeit kaputt macht. Und ich fand auch die Mucke mega. Also der Bösewicht, die
Ja.
Motivation ist ganz spannend, aber haut mich jetzt ehrlicherweise auch nicht vom Hocker. Aber auch mit was, diese sakralen Klänge dazu und so. Und auch,
Und am Schluss Florence and the Machine ist einfach
oh
so,
ja,
so
also
gut, ey. Also der Song ist eigentlich fast schon Nebendarsteller von dem Film.
Und das ist genau das Ding. Das habe ich halt wirklich noch nie erlebt, dass bei einem Marvel-Film, ich war am Opening Day im IMAX in der OV
Ja.
und das komplette IMAX-Marvel-Publikum hat geflennt. Ich sag's dir. Also ab der Hälfte des Films,
Ja,
die
kann
letzten
ich
30
nachvollziehen.
Minuten haben alle durchgeflennt und da saß neben mir wirklich der härteste Gym-Ochse im Tanktop. Ja, dem da die
Also so jemand saß neben mir auch. Ich war, pass auf, ich war erst im Zoo und deswegen hat der Film dann nochmal so eine krasse Komponente gehabt, weil es ja so um
Stimmt,
diese ganzen
ja.
Tierversuchssachen geht. Und ich war da halt mit dem Craig, oh hi Mark. Und wir waren halt sehr, sehr müde. Das war der
Greg
Tag nach
Sestero,
unserem,
vielleicht, ja.
genau, von The Room. Wir waren halt sehr müde, weil wir hatten davor dieses Screening und waren dann ziemlich lang im Zoo. Und wie schon in dem Jahr zuvor, als wir in Everything Everywhere All at Once waren, ist Craig eingeschlafen. Diesmal bin ich aber auch eingeschlafen. Und wir haben beide ungefähr die erste halbe Stunde vom Film verpennt. Und nichtsdestotrotz war ich dann so drin, dass mich gerade diese ganzen Tierszenen wirklich so dermaßen fertig gemacht haben und ich mit den Tränen ringen musste. Und ich fand auch die ganze Ausstattung von dem Film, das hat alles so plastisch ausgesehen und
Ja.
irgendwie organisch und man hat das CGI dem Film nicht wirklich angesehen. Also, und wenn, dann war das alles sehr gut verwoben mit echter Kulisse. So, also ja, hat mich wirklich sehr abgeholt. Ich muss sagen, es ist mein liebster Marvel-Film. Ich habe nicht alle gesehen, vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte, aber ja, kein Marvel-Film hat mich vorher mehrfach zum Heulen gebracht. Von daher, Guardians of the Galaxy Volume 3 wäre halt meine Nummer 6 gewesen. Deswegen bist du jetzt dran mit deiner Nummer 6.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass du den da auf die Platz 1 packst.
Ja,
So,
nicht Platz 1.
also bei den Marvel-Filmen.
Genau, ja, stimmt. Ja.
Nicht in der Top 10. Weil jetzt
Nee.
kommen nämlich noch ein paar Schwergewichter, bei mir zumindest. Ich habe ein paar Klassiker nachgeholt.
Ach, The Whale hatten wir ja schon wegen Schwergewicht. Ach, Scheiße.
Ja. Oh mein okay. Gott. Schnell weiter bitte. Der hätte es nicht in die Top 10 geschafft übrigens. Da hätte ich wissen die Miller rübergepackt.
Okay.
Aber jetzt würde ich Schelte kriegen, dass der auf der 6 ist, aber Raging Bull. Ich habe Raging Bull nachgeholt von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein absoluter Klassiker.
Habe ich auch richtig Bock drauf, noch zu gucken. Habe ich noch nicht gesehen.
Hast du auch noch nicht gesehen?
Nee.
Ja, also der ist richtig, richtig stark, ey. Also der Film hat eine Wahnsinnsenergie.
Der ist in Schwarz-Weiß, oder?
Der ist in Schwarz-Weiß, ja. Und Robert De Niro ist eine tickende Zeitbombe. Also wirklich, der ist, du fragst dich jedes Mal, wann rastet er das nächste Mal aus? Und das ist so furchteinflößend und aber auch gleichzeitig so beeindruckend, wie er das spielt.
Also hat er da auch wieder irgendeinen Mafia-Background als die Boxerfigur, die er da spielt? Oder?
Weniger.
Okay.
Also schon ein so ganz leichte Anleihen vielleicht, aber es ist eher so ein Boxerdrama und es geht halt um sein Privatleben, wie er mit seiner Frau umgeht und mit seinem Freund, wie er die behandelt und wie er halt also wirklich schon sein privates Umfeld tyrannisiert mit seiner aufbrausenden Art. Wenn du den noch nicht gesehen hast, gehe ich jetzt vielleicht auch gar nicht so ein, aber hol dir mal nach, dann können wir ja vielleicht nochmal genauer drüber reden. Absolutes Brett. Nicht umsonst hat er so einen Ruf. Und die Boxszene ist unfassbar inszeniert stellenweise. Also ganz tolles Schwarz-Weiß, auch wirklich schöner Film.
Jo, also werde ich zeitnah nachholen auf jeden Fall. So, wir gehen rüber zu Mubi. Da gibt es im Moment The Wailing von 2016 von Na Hong Jin. Und The Wailing, das ist so ein koreanischer Horrorfilm, der vor allem von seiner Atmosphäre lebt und das vom ersten Regentropfen an. Bevor es nämlich damit losgeht, dass die Leute blutdurchtränkt werden, sind sämtliche ProtagonistInnen klitschnass vom Regen. Und diese neblige Witterung überträgt sich auch auf die Erzählung. In einem Meer aus Grausamkeiten und Grusel gilt es, sich irgendwann einen Überblick zu verschaffen, sowohl als ZuschauerIn als auch als der ermittelnde Polizist, Hauptfigur, in dieser dämonischen Allegorie auf Xenophobie, die sämtliche Genre-Zutaten bereithält, um uns trotz der anständigen Spiellänge bei Laune zu halten, also über 2 Stunden. Die schamanischen Rituale sind so rauschhaft in erratische Bilder gepackt und in ein einlullendes Sounddesign, dass man selbst kurz davor ist, den Teufel ausgetrieben zu bekommen. Und an der Grenze zwischen Genrefilm mit übersprudelndem Einfallsreichtum und Horror für ein breites Publikum war The Wailing auch im heimischen Korea ein absoluter Kassenschlager und wurde auch weltweit übersät mit Filmpreisen und Nominierungen. The Wailing. Sehr schöner, atmosphärischer, düsterer, nasser, schamanischer Horror.
Nach The Whale kommt The Wailing. Ja, nee, habe ich ganz weit oben auf meiner Watchlist schon seit Jahren. Aber sag mal, ist der nicht so ultra lang?
Naja, habe ich ja gesagt. Ja. That's what she said.
Okay. Ja, genau. Okay, sorry, dann habe ich das verpasst gerade. Mein Platz 5 ist für mich schon mit der beste Film dieses Jahr bisher. Und ich hätte es nicht gedacht, ich kann es wirklich nicht glauben, es ist schon wieder ein Superheldenfilm.
Oh.
Und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse. Alter Vater, hat mich der Film aus den Socken gehauen. Nochmal, ich habe eine Review geschrieben ja schon für unseren Blog, kann man auch gerne vorbeischauen, aber mittlerweile ist er bei mir noch mehr gestiegen in meiner Gunst, weil ich habe ihn jetzt noch...
Ey, dazu muss ich gerade mal sagen, ich habe den ersten Teil in der Zwischenzeit gesehen und ich habe den vergessen, in diese Liste reinzupacken. Ich hätte den eigentlich auf Platz 10 packen müssen statt oder irgendwo höher.
Ja.
Da ist mir ein Fehler unterlaufen anscheinend offensichtlich. Scheiße. Ja. Hab ich hier laufen lassen und meine Mutti, die sonst halt gar nicht sowas animiertes guckt, die hat die ganze Zeit nur gedacht, Alter, wie haben die das gemacht? So nach dem Motto, wie krass das alles aussieht. So.
Mhm. Der zweite Teil packt dann nochmal eine Schippe drauf. Ich habe den 3-mal gesehen jetzt innerhalb von einem Monat im Kino. Das ist der absolute Oberhammer. Also erstmal die Geschichte. ist quasi fast die gleiche Geschichte, wie in The Flash erzählt wird. Nur dass The Flash sich am Ende für quasi eine andere Richtung entscheidet und die in Spider-Verse gefällt mir deutlich besser.
Mhm.
Also allein wie viel Zeit die genommen wird, nochmal Miles und seine Familie, diese Konstellation und Chemie und einfach generell seine Lebenssituation in seinem Coming-of-Age, in seiner Coming-of-Age-Story und nicht nur als Superhelden-Story nochmal auszufleischen, ist fantastisch. Die Beziehung zwischen ihm und Gwen Stacy ist der absolute Oberhammer. Also da gibt es einen 20-Minuten-Prolog nur über sie. Das ist so toll. Und die Musik. Musik im Einklang mit den Bildern und die Bilder. Es ist alles wirklich, es ist berauschend im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist richtig, richtig gut und halt auch, es wird auch immer erwachsener, finde ich. Das habe ich halt ein bisschen gehört, dass der Film geht ja 2 Stunden 20 und spricht halt auch ein bisschen ernstere Themen an und hat auch seine
Ruhe. Da wirst du auch selbst, der geht so lang, da wirst du auch selbst erwachsener, wenn du den guckst.
Naja, genau, da hat er seine ruhigeren Momente und ich habe halt oft gehört, dass in Kinos dann eher, die auch Probleme hatten mit den ganzen Kids, die da reingehen und dann halt ein bisschen Radau machen, weil sie unruhig werden. Weil es halt nicht nur Action ist, was man vielleicht von so einem Animationsfilm erwartet, aber dafür ist die zweite Hälfte, ist wirklich bam, 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 aber das hat einen Flow, das ist unfassbar. Endet halt.
Kommen da auch wieder die gleichen Parallel-Spider-Wesen, so das Schwein und der schwarze Spider-Man, wie beim ersten Teil drin vor?
Also ich habe ja schon gesagt, Gwen Stacy ist auf jeden Fall wieder dabei.
Ach so, ja, genau.
Ich will da jetzt nicht so viel verraten, naja, aber die spielen erstmal eine kleinere Rolle, die Gang aus dem ersten Teil. Aber ich sag mal, der Film endet halt auf einem Mordscliffhanger. So viel spoiler ich jetzt mal.
Ich gehe auch mal stark davon aus, dass von allen Filmen, die wir hier besprechen, das wahrscheinlich der ist, den die meisten schon gesehen haben, die sich das hier gerade anhören. Und die
eben,
sich,
genau. Hey, aber
hast du die noch nicht geguckt, ey.
Und wenn nicht, beliebte Hype, Leute. Also auch wenn ihr sagt, Superheldenkino ist nicht meins, einfach diese Form von Animation ist wirklich künstlerisch wertvoll, würde ich sagen. Das ist für mich der absolute Film des Jahres bis jetzt. Da wird schon noch was kommen, aber ja, Leute, Dune, Oppenheimer, müsst euch warm anziehen. Across the Spider-Verse hat's richtig drauf.
Okay, krass. Freue ich mich. Na juti, dann sind wir bei Platz 4 bei mir, ne? Hm. Bodies, 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 A24 von Halina Rain, keine Ahnung, wie man es ausspricht, vom letzten Jahr. Ja, ne, wenn Oberflächlichkeiten, Befindlichkeiten und fehlende Empathie zusammenkommen und dadurch eine Kettenreaktion und eine tödliche Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, die am Ende ihren so dermaßen nichtig narzisstischen und dämlichen Ursprung in der Ursuppe dieser eben erwähnten Dreifaltigkeit ihrer Egos hat, dann schreibe ich hier nicht nur gerade eine ausufernde Hypotaxe, sondern erfreue mich vor allem auch sehr an diesem wilden, aber wohl leider zum Großteil wahren Abbild einer sich aus Selbstdarstellung und Außenwirkung nährenden Generation ein bisschen an meinem eigenen Schachtelsatz, weil ich ja auch halb dieser Generation angehöre und natürlich an Charlie XCX im Endcredits-Song. Das war ein Satz, Alter.
Nicht schlecht.
Ja, ich hab und ich habe während des Ablesens versucht zu improvisieren, weil ich nicht mehr wusste, dass es ein Satz ist und bin trotzdem wieder in den Satz reingekommen, obwohl ich ein bisschen improvisiert habe. Also ich hoffe es vielleicht auch gar nicht und es hat gar keinen Sinn ergeben, dieser Satz. Naja, egal. Hat der Sinn ergeben? Du warst wahrscheinlich eh wieder raus.
Nein, nein, doch, es war alles soweit richtig. Wie gesagt, ich bin richtig heiß auf den. Ich habe mich einfach erstmal wieder geärgert, dass ich den auch noch nicht geguckt habe.
Nenn mir einen Film mit Charlie XCX im Soundtrack, der schlecht ist. Gibt's einfach nicht, ey. The Fault in Our Stars, auch ein guter Film.
Boom, ist jetzt bei Barbie auch dabei?
Ja, ist sie. Die Single kam am Freitag raus. Ziemlich geil. Auch nur so 1:59 oder sowas. Geht voll drauf. Ist geil. Also auch der Nicki Minaj-Song mit Ice Spice ist auch geil.
Ja, habe ich auch schon gehört. Also, dann wissen wir ja, was nächsten Monat wahrscheinlich bei dir auch in der Top 10 landen wird im Recap.
Naja, auf jeden Fall. Klar.
Ja, aber da haben wir alle Bock drauf. Mittlerweile haben wir doch da alle Bock drauf, was soll ich sagen.
Da haben wir Bock drauf, ja.
Ich mache mal weiter mit Platz 4.
Yo.
Ich habe einen absoluten Klassiker wieder mal. Jetzt mal nachgeholt. Pile of Shame. Ich bin gerade wirklich, ich will es jetzt wissen. IMDb Top 250, Letterboxd Top 100, Metacritic Top 100, da kommt alle her. Auch noch was. Ja. Ich habe Shawshank Redemption nachgeholt.
Oh ja, das muss ich halt auch noch machen. Ey, ich finde halt nicht diesen Moment der
Ach, hast du auch noch nicht gesehen?
Stimmung. Ja, ich hab den mal vor 2 Monaten, da habe ich mal 5 Minuten, die ersten 5 Minuten geguckt, und da habe ich gedacht, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Knastdrama.
Oh, so peinlich, ey. Wir
Ja,
machen Filmpodcaster und wir haben einfach kein Raging Bull, kein
ja. Ja,
Shawshank, aber
passiert, Alter.
muss man durch. Jetzt, wie gesagt, ich habe die beiden jetzt mal nachgeholt
Dafür habe
und.
ich The One-Eyed Monster gesehen, der Film mit dem Penis, der die Leute angreift. Naja, egal, mach mal weiter.
Klingt ja ein bisschen nach Bruce Afraid. Jetzt kann man ja endlich mal. Shawshank Redemption. Knastfilm, hast du völlig recht. Basiert auf einer Stephen King Short Novel. Aber, ey, also, es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten. Platz 1 auf IMDb ist Quatsch. So, aber es ist trotzdem immer noch ein richtig, richtig guter
Aber
Film.
wie kommt sowas, dass
Ich glaube,
gerade das?
das war das Battle zwischen Dark Knight und der Pate. Dass die sich halt gegenseitig review-bombt haben. Der Pate hat richtig viele Ein-Stern-Reviews und der Dark Knight auch, weil die Fans
Ah,
von Dark
okay.
Knight damals wollten, dass der die Platz 1 wird. Weil vorher war es ja der Pate immer, bevor Dark
Oh,
Knight
es
raus
ist
war.
auch so dumm, ey. Es ist so dumm, ey.
Also, egal. Shawshank Redemption ist der absolute Oberknaller. Allein von der Musik, Inszenierung, aber vor allem vom Schauspiel. Für mich ist Morgan Freeman der absolute Star des Films.
Ja.
Aber auch Clancy Brown und natürlich auch Tim Robbins ist einfach mit was für einer Schonungslosigkeit da das Knastleben gezeigt wird, aber auch so wieder diese Freundschaft auch entsteht und auch die Verzweiflung in dem Wissen, vielleicht gar nicht schuldig zu sein. Also gut, er selber weiß es ja, aber ich will jetzt wollte es irgendwie noch irgendwie verblümen, um es nicht allzu hart zu spoilern. Mein Gott, es ist mega der Klassiker. Aber da ist ein Kamerafahrten dabei über dieses Gefängnis. Das ist Also es sieht so toll aus noch heute. Also es ist ein Aufwand und eine Ausstattung steckt in dem Film. Und einfach
Ja,
ganz.
ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz ansetzen. Was hältst du von Extraction 2? Wo wir gerade beim Thema Kamerafahrten sind und
Ja, war
seinem
ich.
22 Minuten One Take.
War ich enttäuscht? Weil weißt du, wie viele Schnitte in dem One-Take sind?
Ja, man sieht die ja, also wenn man nicht doof ist, kann man sich ja denken,
Das
wo die drin
sind.
sind, aber ich finde das trotzdem, also der Film ist halt komplett sinnlos, einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwie so 3 Set Pieces, wo es abgeht
Ja.
oder 4. Aber wenn man so das Hirn ausschalten kann und einfach
Ich
ja,
fand's
nur
ganz
guckt, was da so passiert.
nett, aber halt, ja, ich war ein bisschen unterwältigt von Extraction
Naja,
2.
ich lieb
Also,
halt Goldschiff-Seefahrer Hani einfach.
ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen.
Seit ich hier im Zoopalast ein Popcorn gereicht habe und
War sie nicht
sie.
auch. War sie Berlinale? War sie das?
Naja, deswegen, sie war ja bei der Berlinale da und kam
Ja,
so
stimmt.
rein und meinte so, krieg natürlich einen Apfel kriegen, weil sie einen Apfel gesehen hat. Und unsere Theaterassistentin Nicole hat ihr so einen Apfel gegeben und dann stand sie so ewig bei uns da so rum an der Kaffeemaschine und hat so gelabert irgendwie und war total easy, hat so einen lustigen Kapuzenpulli angehabt. Und da war halt noch Kristen Stewart und Johnny To und der, wie heißt er nochmal, der rumänische Regisseur. Ja, keine Ahnung, dann diese Casting-Direktorin von den ganzen Villeneuve-Filmen, die war auch super cool. Und die Goldschiff-T, die hat sich halt so geil in den Sitz reingefläzt, so irgendwie beide Beine über die Armlehne und so mit dem Kapuzenpulli, so richtig wie in so eine Wohnzimmer-Couch und einfach so übertrieben sympathisch. Und von daher kann ich da nicht so ganz objektiv sein bei Extraction 2.
Ich fand den in
Ja, egal.
Ordnung, aber ich weiß nicht. Mich hat dann, wie gesagt, ich fand zu wenig Highlights in diesen Plansequenzen dann auch. Naja, jedenfalls mehr Highlights hat dann für mich dann Shawshank Redemption gehabt. Also ich sag mal, die Figaros Hochzeitsszene ist für mich ganz groß, aber auch sehr viele andere Momente. Und ich war überrascht, wie lange es dauert, bis dann der berühmte Ausbruch mal thematisiert oder Ausbruchversuch. Das dauert echt lange in dem Film, bis das kommt.
Alter, du spoilerst mir. Ich weiß, ich kann da nicht von Spoiler reden bei so einem Klassiker, aber.
Alter, das ist auf dem Poster drauf. Also,
Ja, okay.
ja.
Ja, voller
Ich
Spoiler-Poster,
wusste das auch und das hat mir den Film nicht kaputt gemacht. Den gibt es auch
ey.
auf
Okay.
Netflix. Also ist auf jeden Fall ein Klassiker, der es wert ist, nachzuholen. Es sind auch tolle Themen, gesellschaftliche Themen, die da angesprochen werden. Was ist denn dein Platz 3, Nico?
Mein Platz 3 ist EO oder im Original IO. Das ist auch so geil, Alter. Es ist so, weil in Polen die Esel machen IO und überall sonst auf der Welt machen die EO. Das
Ja.
ist, oder das ist so wie Miau. In Deutschland machen die Miau. und international machen die Meowe.
Aber heißt er nicht einfach Eo, der Esel? Ist das nicht sein Name?
Ja, aber der Film heißt im Original Io.
Okay, ja, das ist ein bisschen komisch.
Von Jerzy Skolimowski von 2022. Ja, ein Film, der mir eindringlich Empathie mit einem Esel vermitteln konnte, worauf ich jetzt nicht so vorbereitet war. Und
toller Film, ne?
Ja, und Bilder, die zwischendurch immer mal wieder so eine Triphaftigkeit erzeugen können, wie Mandy, aber halt so locker aus dem Ärmel geschüttelt irgendwie. Und dazu auch, genau wie bei Mandy, so ein extrem apokalyptischer Score. Also,
Mikalevi-esk.
Das ist so Musik. Ja, genau, das ist so Musik, die hüllt alles, was man sieht, in so einen roten Nebel irgendwie auf eine Art. Also, das hat mich doch sehr überrascht und geflasht. Und ja, ich habe jetzt einen zweiten Soundtrack, um nach dem Weltuntergang auf der Asche unserer Existenz in den feuerroten Horizont zu wandeln. Ja, also gute Musik.
Die Fußballszene, oder?
Heilige Scheiße.
Die Fußball, also Mann, was die für einen Stress auslöst. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ein Kino-Ding gesehen und die erste Hälfte so mit dem Schlaf zu kämpfen gehabt, weil es wirklich ein ruhiger Film ist und ich einfach müde war vom langen Tag. Aber dann in der zweiten Hälfte wird auf einmal so ein Stress in mir ausgelöst und aufgebaut, dass ich denke, oh nein, also ich so eng mit diesem Esel mit Fieber und so eine Angst,
ja,
um ihn
und wenn
bekomme.
Man nur in die Augen guckt die ganze Zeit, man sieht sich dann seine Augen mal in so einer Großaufnahme und ah, es hat so viel Seele und oh, das berührt einen so viel mehr als ganz viele andere Standardfilme mit Menschen.
Ja.
Ja, diese, gut, am Schluss diese Isabelle Huppert-Szene, die ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen draufgesetzt. Die hätte der Film nicht gebraucht, finde ich. Die war auch nur dazu da, dass man einen großen Namen aufs Plakat schreiben konnte. Hätte man nicht machen müssen. Aber trotzdem insgesamt totaler Trip, also wirklich.
Na,
anstrengend auch so ein bisschen. Man muss sich drauf einlassen können. Ja.
Gibt es die schon auf Blu-ray?
Ich habe den auch in einem ganz traurigen Environment gesehen. Dazu möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ich sage nur After Sun, bla bla bla. Ja, ich glaube, ich habe den auf jeden Fall mir bei Amazon geliehen für 5 Euro.
Okay, ja, dann gibt es bestimmt auch bald die Blu-ray. Ich glaube, die will ich mir zulegen. Habe ich schon Bock
in dem
drauf.
Fall ist das ja eher eine Red-Ray.
Eine Red-Ray, ja. Stimmt, das rote Grading ist auf jeden Fall omnipräsent. Super, mein Platz 3 mache ich jetzt mal.
Ach, schöne Landschaften, by the way.
Ja.
Bei EO, schöne Landschaften.
Das stimmt.
Und schöne.
Schön gefilmt.
LKW-Prostituierten-Szenen. Also nicht Prostituiert, ist ja nicht Prostituiert. Sorry. Ja, nee. Ja, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den Film gesehen habt. Nee,
schöne,
also da ist
keine Prostituierte. Schöne Trucker-Szene.
Genau, schöne Trucker-Szene.
Aber das hat mich so erschrocken, ne? Also. Dieses quasi ein Sane-Jumpscare von dem, was da auf einmal abgeht. Ich so, WTF. Genau, ich mache mal ganz frech weiter mit meinem Platz 3. Und zwar mache ich da ein bisschen Cross-Promo für unsere Kumpels bei den Bewegtbild-Banausen.
Ja, die Breitbandbrüder.
Die Breitbandbrüder. Da war ich zu Gast, denn sie haben Jubiläum gefeiert. Sie sind 4 Jahre alt geworden.
An dieser Stelle auch nochmal von mir alles Gute, Guess und Lee. 4 Jahre Bewegtbild-Banausen oder in Bewegtbild-Banausen-Zeit eine Folge Bewegtbild-Banausen, weil die ja immer so lang sind. Nee, die haben ja viel mehr Folgen. Die gehen ja auch komplett ab. Die machen ja sonst nichts. Also, die sitzen ja die ganze Woche nur da. Ich weiß ja nicht, wann die noch die Filme dazwischen gucken, aber ja, der Respekt. Also dieses Pensum, was die hier abreißen. Bewegtbild-Banausen, wir lieben euch.
Die haben ja wirklich, die
alles
haben
Gute.
In 4 Jahren haben die über 2000 Filme reviewed und wir waren halt zu 8 eingeladen bei der Jubiläumsfolge. Die Folge ist die Episode 287, die 8 der lebenden Toten, möchte ich mal an dieser Stelle erwähnen, wenn ihr das mal nachholen wollt. Und dort haben wir halt zu 8 2 Filme besprochen, was auch sehr experimentell war. Da war auch Manu hier, ach nicht Manu, wie heißt der, Peter von Filmfressen dabei.
Ja, oh, beste Grüße.
Second Jan und also Stammgäste im Bewegtbild Banausen Kosmos. Hier Tom von Drop Mag oder auch Masala Kraut. Also wirklich, ich will keinen vergessen, aber wir waren halt zu 8.
Grüße auch an Tom, wir haben uns auch schon mal getroffen.
Genau, dann haben wir halt da auch zwei Filme besprochen, und zwar einmal Lords of Dogtown, Entschuldigung, und halt Einer flog über das Kuckucksnest. Und der ist jetzt mal bei mir auf der Platz 3 als Stellvertreter. Ich meine, wieder ein Klassiker, hab ich auch schon gesehen. Muss man jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht viel dazu sagen. Wenn ihr halt eine sehr ausführliche Besprechung über diesen absoluten Hammerfilm mit Jack Nicholson ist, glaube ich, größte Rolle neben The Shining für mich, hören wollt, dann gibt es da über eine Stunde Gequatsche nur allein über diesen Film bei den Bewegtbildbanausen. Genau.
Und wenn ihr noch den dritten tollsten Film mit Jack Nicholson sehen wollt, dann guckt About Schmidt.
Nicht Chinatown? Na gut, nee. Wir müssen jetzt keine große Roman Polanski-Werbung machen, aber.
Ja, doch, auch. Ist mir so gerade nicht in den Sinn gekommen, weil ich mag Alexander Payne sehr. Na gut, mein Platz 2 ist bei dir ein bisschen weiter hinten. Jetzt kommen wir nämlich zu Das Lehrerzimmer von 2023 von Ilker Çatak. Und da muss ich erstmal sagen, das war so ein Film, der mir gezeigt hat, also nicht der Film, sondern der Kinobesuch hat mir gezeigt, dass es nicht wirklich was damit zu tun hat, ob man wie wir beim FC Bayern der Kinos arbeitet und dort viel Zeit verbringt oder ob man ein kleines Indie-Kino geht. Nervige Menschen gibt es einfach überall, nur dass die in den Arthouse-Kinos auf eine andere Art zum Teil nerven. Und das ist auch vielleicht auch so ein bisschen filmabhängig. Auf jeden Fall,
Das
mein
macht noch
Kinobesuch war
aggressiver.
so, genau, ich hole mir ja immer, ich hole mir wirklich immer auch mit meinem Mubi Go in anderen Kinos, also fast immer, es sei denn, der Saal ist leer, hole ich mir ein Ticket in der ersten Reihe, wenn ich weiß, dass da noch andere Leute im Saal sind. Weil dann weiß ich, da holt vor mir keiner ein Handy in die Hand und ich bin so unabgelenkt wie möglich. Und das habe ich auch in diesem Fall getan. Bin natürlich auch pünktlich drin gewesen. Und hinter mir saßen so zwei ältere Herren. Und also ich zitiere nur, ich habe nur so ein bisschen was aufgeschnappt, so ein paar Wortfetzen von denen. Die meinten so, hier, wie heißt denn der nochmal, dieser eine? Eichinger. Genau, dieser österreichische Schauspieler, der Lars Eichinger. Genau, und ich dachte so, okay. Und in dem Moment kommen so Leute und meinten so, ja, ihr sitzt auf unseren Plätzen. Wolfgang, ich glaube, wir sitzen auf den Plätzen. Wir müssen uns umsetzen. 2 Minuten später kommen die nächsten. Ich glaube, wir sitzen auf unseren Plätzen. Und ich denke so, Alter. Okay, gut, dann ging der Film los und wurde es auch relativ leise, bis auf so ein paar Popcorn-fressende Menschen, was mich extrem abfuckt bei diesen Arthouse-Filmen. Also wirklich, da kann ich echt nur sagen, geht ins Beware-Ladenkino. Da sind keine Popcorn-essenden Menschen. Also zumindest wird versucht, das zu verhindern, indem man kein Popcorn verkauft. Ja, kommen wir zum Film. Da geht es so ein bisschen drum, wie aus einer Mücke ein Elefant wird. Und das zeigt das Lehrerzimmer sehr deutlich. Fast schon wie in so einem Film Noir. Und gewährt uns einen Einblick in diesen verborgenen, kleinen, mystischen Mikrokosmos des Lehrerzimmers. Ja, nach dem Film will man, glaube ich, keine pädagogische Laufbahn mehr einschlagen, falls diesmal irgendwie in Erwägung gezogen wurde. Der ist spannend, der ist kompakt, der hat einen unaufdringlichen, aber sehr wirkungsvollen, dezenten Score. Der ist extrem gut gespielt und gefühlt auch einfach super authentisch in dieser ganzen Darstellung von dieser kleinen Welt und dem Clash dieser verschiedenen, aber immer auch irgendwie nachvollziehbaren Moralvorstellungen des Kollegiums und der Eltern drumherum und der SchülerInnen. Ja,
Ja, das ging mir auch
jetzt
so.
du.
Also das, der Score ist mir auch aufgefallen und halt auch einfach, wie schön dieses unterrepräsentierte Thema mal in den Fokus gerückt wird. Und halt, dass bei Schauspiel und Inszenierung mal so viel Wert darauf gelegt wurde, sich wirklich vom Theater zu entfernen. Er ist so nah, finde ich, an dieser Hauptfigur dran, die mich auch ein Stück weit an eine von meinen Lehrerinnen erinnert hat. Und ich halt zu keiner Zeit das Gefühl hatte, als höre ich mir gerade einen Vortrag an oder die Schauspieler stehen auf der Theaterbühne, sondern also gut geschrieben, aber auch einfach gut verpackt. Weißt du, was ich meine? Toll inszeniert und toll gespielt. Also es ist wirklich ein richtig schönes deutsches Kino-Highlight dieses Jahr, muss ich echt sagen. Mein Platz 2 kann ich kurz machen. Ich habe einfach nochmal, ich sage ja, heute kommen die Klassiker. Ich habe Der Weiße Hai gerewatcht. Für mich der.
Also Eugen, erstmal dazu muss ich mal kurz, da muss ich jetzt mal kurz ansetzen, ja. Also das Konzept hier beinhaltet keine Rewatches, weil wenn es Rewatches beinhalten würde, dann wären mein Top 10 The Room gewesen und The Disaster Artist und ja, keine Ahnung. Aber du kannst das natürlich für dich auslegen, wie du möchtest. Red über der weiße Hai, geh
aber
ab.
Ich hab das schon seit 6 Monaten Rewatches dabei.
Echt jetzt?
Ja, ich habe immer wieder Rewatches mit drin gehabt.
Okay, ich in meinen Regeln gibt es keine Rewatches.
Okay, merke ich mir. Krass.
Ja, du kannst ruhig Rewatches reinpacken, nur Rewatches haben halt von der Wahrscheinlichkeit her, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das dann eher Klassiker sind und dass die Leute auch schon davon gehört haben. Wir wollen ja so viel wie möglich inspirieren, auch wenn wir ein paar Sachen nachholen. Also da ist zumindest so, das ist so meine idealistische Herangehensweise an dieses Top Ten Konzept. Natürlich kannst du Rewatch, kannst machen, was du willst, Junge, bis über 18.
Okay. Ich brauche nicht viel zu sagen. Ich meine, der Weiße Hai ist für mich der perfekte Sommerblockbuster, der sowohl halt auf einer spannenden Horrorebene, aber halt auch, der macht auch Spaß zeitgleich. Also,
ey, das ist so ein Film, da denke ich mir so, als der nach Deutschland kam und man ja immer die ganzen Filme irgendwie übersetzt oder einen deutschen Namen für was findet, wie verzweifelt müssen die Leute gewesen sein an diesem Wort Jaws? Was heißt das? Kiefer, oder?
Ist
das
so was? Kiefer.
Holy shit, ey.
Aber, weil es ist auch so ein perfekter Name eigentlich.
Ja.
Aber, ja, also, ist eine ganz klare 10 von 10 der Film. Da kannst du wirklich nichts meckern. Ja, das ist der absolute Oberknaller, was Steven Spielberg da mit seinem zweiten großen Film gemacht hat.
Ja.
Und gerade im Sommer ist das für mich Pflichtprogramm, weil, wie gesagt, ey, der ist spannend, unheimlich immer noch, also hier wirklich thrilling, aber auch irgendwo spaßig, so auf eine
mobile Art und Weise. Ja, und das ist so ein bisschen visionär, thematisch gesehen, also wenn es darum geht, so hier, wir machen den Strand nicht zu und wir wollen so viel Kohle wie möglich rausholen von den TouristInnen und so.
Genau.
Dafür, dass der aus der Zeit ist, das finde ich auch ziemlich geil. Und dass halt der Hai sich ganz lange Zeit lässt, bis er wirklich auftaucht, im wahrsten Wortsinn.
Ja. Also für mich wirklich. Und wie du auch sagst, also tolle, auch gesellschaftskritische Anleihen mit drin, ist eine absolut runde Nummer. Ja. Ist jetzt nicht so der große Geheimtipp, aber ich meine.
Das stimmt. Geheim-Tipp.
Sehr gut.
So, na gut. Ein Film mit einem großen Hype.
Hype. Jetzt frage ich mich auch, was ist denn Platz 1? Ich habe keine Ahnung diesmal.
Ja, also mein Platz 1, der ist so pile of shame-ig, dass ich dazu auch eigentlich nichts mehr sagen kann und will, weil alle diesen Film gesehen haben. Und ich habe halt Leon der Profi zum ersten Mal wirklich komplett am Stück und konzentriert gesehen. Aus dem Jahr 1994. Mit dem fantastischen Musikeinsatz von Björk, mit dem Debüt von Natalie Portman, mit unter heutigen Gesichtspunkten ein bisschen kritisch zu sehenden Pädophilie-Aspekten, aber ansonsten wirklich total stilprägend und der ist auch, glaube ich, neu abgetastet oder wie nennt man das? Also der sieht halt richtig gut aus. Ich habe den im Stream gesehen, ich glaube bei Netflix oder so. Der Film sieht einfach, der sieht halt nicht aus wie ein Film aus den 90ern, sondern richtig quietschbunt und.
Hat er auch eine 4K-Abtastung bekommen vor ein paar Jahren.
Okay. Ja, nee, also ja, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, wer auch diese Lücke hatte. Und ich weiß, eigentlich will ich das nicht so gern machen, so, aber ich habe wieder einen Aufreger des Monats und da muss ich wieder ein bisschen mehr Worte verlieren. Ich habe einen Berlinale-Film gesehen, Bis ans Ende der Nacht von 2023 von Christoph Hochhäusler. Keiner Name übrigens, also so, der stapelt halt auch eher hoch, als dass er da jetzt wirklich, dass da jetzt Substanz drin ist. Ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt in dem Film, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo soll die Reise hingehen? Weil der Film, so gut er gemeint ist, sich nicht entscheiden kann zwischen Liebesgeschichte und Kriminalthriller. Und das Ganze wirkt Ja, das wirkt wie so eine am Reißbrett von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt entworfene Auftragsarbeit. Und das Meeting mit dem Pitch, das könnte ungefähr so abgelaufen sein. Mach doch bitte mal einen, wie sagen die jungen Leute, woken Tatortfilm, also so richtig queer. Aber es müssen auch ein paar dunkle Drogendealer-Gestalten drin vorkommen. Ach so, Chansons, ganz wichtig, dieses LGB, diese Leute, ja, ihr wisst schon, die hören doch sowas. Also jetzt aber nicht Rosenstolz, weil das wäre zu offensichtlich, bisschen klassischer, so irgendwie hier Ofarim oder wie der heißt. Ach so, und getanzt werden muss dann natürlich auch, also ja, und für ein bisschen Schärfe, für so eine Debatte irgendwie braucht man unbedingt noch so ein kleines Trans-Penis-Diskussionsding, das wir da einbauen müssen. Und habe ich schon erwähnt, dass Darknet eine Rolle spielen muss? Dann können die jungen Leute nämlich relaten. So nennen die das doch, oder? So eine Seite, wie bei diesem Shiny, na, ihr wisst schon, dieser aus Leipzig mit den Rauschmitteln. Lasst die Seite uns doch benennen nach so einer Shoegaze-Band. Warte mal, hier liegt noch ein Musikexpress, ein Alter. Warte mal, Riot? Ja, nee, das passt thematisch, das war vielleicht ein bisschen zu kurz. Slowdive, ja, genau, Slowdive, ey, das klingt ja voll nach Rausch. Und wie wäre es, wenn wir den ganzen Film über die Kamera von links nach rechts und rechts nach links wandern lassen würden? Also, die ist einfach nie ruhig. Das könnte die Unruhe betonen von den Figuren, die ja auch Probleme haben, gelabelt zu werden mit ihren ganzen Identitätsfragen. Und eine Idee habe ich noch. Wir lassen einen unserer südländisch aussehenden Gangster einfach einen rheinischen Dialekt sprechen. Damit rechnet keiner. Und dann nennen wir den Film bis ans Ende der Nacht. Weil damit kriegen wir nämlich die Arthouse-Bubble, die mit so einem Indie-Drive-mäßigen Nachtfilm rechnet. Aber vielleicht greifen wir wegen der phonetischen Nähe auch so ein paar Twilight-Leute ab. Und wisst ihr was? Mit all diesen Zutaten können wir bei der Berlinale nicht nur in den Wettbewerb, sondern auch in dieses LGB, ja, ihr wisst schon, auch zu diesen Teddy Awards rein und da noch was kriegen. Und wir besetzen echte Transe. Darf man das so sagen? Weil dann kriegen wir nämlich bester Darsteller und beste Darstellerin als Nominierung. Alte weiße Männer am Tisch lachen. Ja, so könnte das abgelaufen sein.
Hast du mir richtig schmackhaft gemacht jetzt.
Ja, guck ihn dir an, ey. Es ist ein Unfall, ein langsamer Unfall, ein ganz langsamer Unfall.
Aber auf deiner Platz 1 ist er nicht, auf jeden Fall.
Nee.
Welcher war jetzt nochmal auf deiner 1?
Na, Leon, der Profi.
Ach so, ja, stimmt. Ja.
Aber ich muss dem Film zugestehen, er hat mich jetzt nicht so gequält, wie alle reden über das Wetter. Also das ist bis jetzt wahrscheinlich der beschissenste Film, den ich in dem Jahr gesehen habe. Oder
Also,
der anstrengendste.
damit meinst du jetzt aber wieder bis ans Ende der Nacht, ne?
Genau, wobei Memoria hat auch das Potenzial.
Okay. Ja, aber ganz kurz, Leon, der Profi. Wie gesagt, müssen wir auch nichts sagen. Ist hier heute die große Folge der geheimen Tipps: Raging Bull, Shawshank Redemption, Einer flog über das Kuckucksnest, der weiße Hai und Leon, der Profi. Leute, wir können euch sagen, diese Filme, sie sind gut.
Und am Rand halt noch erwähnt, The One-Eyed Monster mit Ron Jeremy.
Ja.
Kenner wissen, wer gemeint ist. Aber der hat ja, glaube ich, jetzt auch Dreck an der Back. Also noch mehr als davor. Der hat auch keine. Naja, egal. The One-Eyed Monster. Kennst du The One-Eyed Monster? Sorry, dass ich da jetzt mal kurz drauf eingehe, aber.
Alles gut.
Na, den The
Kenn ich
One-Eyed
nicht.
Monster, da geht's um so einen. Ja, also das Monster hat halt ein Auge, weil das Monster ist ein Pimmel.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Ich glaube, da schlägt der Blitz in den Pimmel ein von so einem Pornodarsteller und dann reißt der Pimmel ab und dann
Ui.
schlängelt der sich so durch und der schlängelt sich so durch und bringt halt Leute um. Und das Geile an dem Film ist, dass es dann so ein CIA-mäßiges Lagezentrum gibt, so mit so Satellitenaufnahmen, was so mega teuer ist und alle haben irgendwelche Headsets und im Anzug und was weiß ich und suchen dann halt diesen Pimmel. Und Spoilerwarnung, man braucht halt, um den irgendwie zu bekämpfen, eine Pornodarstellerin, die eine extrem gute Vaginamuskulatur hat, um den halt anzulocken und zu zerquetschen. So, das ist dann am Ende das Ding. The One-Eyed Monster.
Also, den hast du mir tausendmal schmackhafter gemacht als bis ans Ende der Nacht durch. Ich pack mir den jetzt auf meine Watchlist.
Ja, mach das mal. Also der heißt auch unter LGBT-Dingens. Na, ihr wisst schon. Nee, Spaß.
Ist es der mit dem ET-Poster? Ist es der mit dem Fake-ET-Poster?
Ah, ich weiß gerade nicht mehr, ey. Ich glaube, es kann sein. Ey. Der heißt auch im Deutschen, glaube ich, Porn-Horror-Movie. In der deutschen Übersetzung. Das von den Machern von Return of the First Avenger.
Okay.
Also von den Übersetzern. Naja, keine Ahnung. Ja, The One-Eyed Monster. Doch, kleiner, charmanter Film. Nichtsdestotrotz muss hier angemerkt werden, dass der Ron Jeremy, ich glaube, er ist der Hauptdarsteller, er ist, glaube ich, der, dem der Pimmel entreißt, dass der ganz schön viel Dreck an der Backe hat und man das vielleicht dann nicht mehr uneingeschränkt sehen kann. Aber ja.
Okay.
The One-Eyed Monster.
Ach, hier Ron Jeremy, der war ja auch bei Pater 3 und Ghostbusters dabei, sehe ich gerade. Aber uncredited, also als wirklich.
Okay. Na, den kennst du von anderen, aus anderen Sachen.
Okay, pass auf. Für meinen Platz 1 habe ich ein bisschen geschummelt.
Okay.
Und auch extra.
The Room.
Der weiße Hai an die zweite Stelle gepackt, um vielleicht dann auch ein bisschen mehr zu deutlichen, okay, was für eine emotionale Bindung ich tatsächlich zu meiner Nummer 1 habe.
Das kann in The Room sein.
Mein Platz 1 ist eine Serie. Es ist nicht The Room.
Ey, wenn du jetzt Ted Lasso sagst, dann fliegst du raus. Wir sind kein Serienpodcast, aber du sagst Ted Lasso. Und ich glaube, du darfst das sagen. Ich habe auch Bock drauf. Hau raus.
Ich konnte auf Letterboxd einen Eintrag machen. Deswegen zählt es, glaube ich.
Ja, für uns so ein Weihnachtsspecial, ey.
Genau. Du hast es erraten, es ist Ted Lasso. Ted Lasso ist zu Ende gegangen, jetzt im Mai. Und die dritte Staffel ist für mich zwar die schwächste Staffel, aber das ändert für mich nichts daran, dass vor allem die zwei Staffeln vorher und trotzdem auch mit der dritten Staffel, das ist einfach für mich, ja, es ist die beste Serie ever, ey. Es ist der absolute Oberhammer. Also, Ted Lasso ist kombiniert Drama mit Comedy und mit einer Menschlichkeit und einer Wärme und eine Aufgeschlossenheit, das habe ich so noch nie erlebt. Also das Cook-Gefühl von Ted Lasso, man kann es nur vergleichen mit Wholesome, aber es fühlt sich anders an nochmal. Es ist Wholesome, aber es ist ein ganz eigenes Gefühl, was diese Serie in einem auslöst, was ich bis jetzt nur bei Ted Lasso habe. Und das ist so, das macht richtig süchtig. Man will da immer wieder hin. Aber ich merke auch, ich will es auch nicht so oft gucken, um es dieses Gefühl abzunutzen.
Mhm.
Aber wie die dritte Staffel das auch abgerundet hat, geht für mich völlig in Ordnung. Wie gesagt, sie haben ein bisschen zu viele neue Fässer aufgemacht, finde ich, stellenweise in der dritten Staffel. Oder ein paar Arcs haben sich ein bisschen verhaspelt, stellenweise, aber trotzdem. Es ist so eine runde Nummer insgesamt. Und ja, die letzte Folge ist kitschig und ultra zuckersüß. Aber es ist wirklich, ich habe noch nie so heftig bei irgendwas geheult, Filme oder was ich geguckt habe. Also bei mir sind nach 10 Minuten in der letzten Folge das erste Mal die Dämme gebrochen. Und
aber ist es so ein schönes, oder ist es so, naja, ich will da nicht verspoilert werden, aber sterben da jetzt Leute? Ist da irgendjemand krank oder?
Nein, nicht so eine Art von Kitsch.
Okay.
Nicht so eine Art von Kitsch. Es ist so, ich hab geheult, weil ich es so schön fand, was ich da sehe.
Okay. Oh, ich hab da auch richtig Bock drauf.
Und weil ich so traurig war, dass jetzt die Serie vorbei ist. So, ich will auch nicht unbedingt, dass es weitergeht und sie dieses Standing bei mir kaputt machen. Aber wie gesagt, ey, also Figuren wie Roy, Ted, ich kann es nur sagen, man kann es immer gucken. Also man kann es gucken, wenn man gute Laune hat, man kann es auch gucken, wenn man schlechte Laune hat. Es ist nicht so, es ist so ein Allzweckwunder, sage ich mal. Es geht immer rein und macht unfassbar süchtig. Das ist ein tolles Gefühl. Also so tolle Figuren und hier bekommt einfach jeder eine Chance. Also Figuren, die man mal hasst, bekommen trotzdem irgendwo ihre Chance. Und es ist wirklich einfach ganz liebevoll erzählt und so liebenswerte Figuren und allem voran halt Ted Lasso und ein ganz starkes Ensemble. Halt auch Roy kennt, das ist meine Lieblingsfigur. Ich habe unserem Haustechniker Sven, habe ich von der Serie erzählt. Und der ist die gerade komplett am Suchten. Der ist fast durch. Dem fehlen, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Folgen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, schwärmt er wieder ab, wie gut er die neuen Folgen
findet. Kannst du, wenn er den nächsten seiner cholerischen Anfälle hat, kannst du einfach irgendwas über Ted Lasso erzählen und dann kannst du ihn runterbringen.
Genau, also er hat auch schon gesagt, er hätte Bock.
Sven, by the way, Legende halt. Ich glaube, ich sollte mal so eine Instagram-History-Story machen. Sven ist die Legende von diesen Filmpostern. Manche haben es bei unseren Instagram-Story schon gesehen. Filmnamen, wo wir Sven drin einbauen. Also er ist so das Maskottchen vom Zoopalast, könnte man sagen.
Ja, also ich kann es einfach nur so sagen, ich habe jetzt die 3. Staffel auch schon 2-mal geguckt. Ich habe die alle Folgen doppelt gesehen. Insgesamt habe ich die Serie, also die ersten 2 Staffeln habe ich jetzt, glaube ich, 4-mal gesehen. Alle, krass. Es ist wirklich.
Das ist nur mit Jerks.
Das kann ich nachvollziehen. Und jetzt muss ich mal vorstellen, Jerks ist für mich auch so eine Serie, die kann man zwar immer gucken, aber. Und es ist super lustig und super unterhaltsam. Aber bei mir ist halt noch genau das Gleiche habe ich bei Ted Lasso auch. Plus, dass es mich einfach emotional noch so richtig schön einlullt oder anregt. Ja. Also es ist wirklich, und es beschäftigt mich auch immer weiter, der Einsatz von Musik. Ich finde das alles so groß und so toll geschrieben. Es ist wirklich meine absolute Lieblingsserie geworden. Und ich bin so froh, dass die 3. Staffel nicht enttäuscht hat, auch wenn sie, wie gesagt, die schwächste ist bisher. Aber nicht irgendwie, dass mit einem argen Kratzer oder so für mich endet. Also ich bin absolut glücklich. Und ja, Richmond till I die. He's here, he's there, he's every fucking where Roy Kent. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz groß für mich. Und deswegen muss ich mal schummeln und hier, ich hab gesehen, es gibt was auf Letterboxd, das Christmas okay. Special. Dann muss es einfach auf die Platz 1.
Alles gut, dann schummel ich aber auch noch ein bisschen zum Abschluss, weil du gerade gesagt hast, wholesome. Und also was ich bis jetzt sehr empfehlen kann, und also ich gucke halt im Moment sehr viel Reality-TV, es ist bis jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, nur eine Folge raus, aber The Beauty and the Nerd ist schon ein super unterhaltsames Format, muss ich wirklich sagen. Ist schon super, super witzig. Und es ist wirklich so. Es ist wholesome, man muss weinen. Nee, Spaß. Aber es ist doch sehr, sehr, sehr lustig. Und die letzte Staffel von Temptation Island, die ist richtig fies. Also die kann ich auch, also für Trash-affine Menschen oder Reality-TV-guckende Menschen, also die letzte Staffel Temptation Island ist die beste. Und die erste Folge von Beauty and the Nerd ist die beste Beauty and the Nerd Folge. Bis jetzt kann man eigentlich fast schon sagen. Kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen, weil es ist nicht so, dass jetzt komplett auf die herabgeguckt wird. So wirklich diese Beauties, die können von diesen Nerd oder als Nerds gecasteten Menschen so ein bisschen Tiefe erlernen und die Nerds so ein bisschen Selbstbewusstsein. Also die nähern sich alle so auf einer Höhe irgendwann an. Abgesehen von einem Pärchen mit der Valentina. Valentina ist bekannt dafür, dass sie die Krawallschachtel ist in sämtlichen Trash-Formaten. Aber ja, ey, Beauty and the Nerd hat ganz viele Referenzen halt an Sachen, die unsere Hörerschaft mag. Ob es jetzt der Infinity-Handschuh ist.
Ach Gott.
Oder, ist so. Gut, guckt's einfach. Es ist sehr lustig, wirklich.
Oh. Dieses Format hat mich schon so oft so wütend gemacht, aber ey, ich vertraue
dir. Ja, du hast damit angefangen.
Ey. Ich vertraue.
Du hast damit angefangen.
Ich bringe hier das Quality TV, du bringst das Trash TV. Das ist doch ein guter Abschluss.
Hey, wir haben hier echt ein paar krasse Meisterwerke. Also, ich hätte auch nicht am Anfang gedacht, dass ich The One-Eyed Monster so viel Zeit hier einräume. Weil eigentlich jeder den schon gesehen haben sollte, aber naja.
Aber wenn ein Film das verdient hat heute, dann The One-Eyed Monster, also wie gesagt, den...
Also wenn ihr eins mitnehmt nach dieser Folge, das war gerade sehr laut. Wenn ihr eins mitnehmt nach dieser Folge, dann guckt The One-Eyed Monster.
Ey, auf meiner List Watchlist ist er ganz oben jetzt, ich habe richtig Bock.
Aber vielleicht, ich habe den halt vor so 10 Jahren oder 11 Jahren gesehen, vielleicht ist der gar nicht so gut. Naja, egal. Wenn er doch nicht so gut ist, schaltet einfach um und guckt Langoliers von Stephen King, die Fernsehverfilmung, die gefühlt 4 Stunden dauert, über eine Gruppe, die in einem Flugzeug einschläft, wieder wach wird, alle anderen Passagiere sind verschwunden, die landen an einem Flughafen und da sind keine Sinne mehr so wirklich zu spüren. Also man riecht da, glaube ich, nichts. Und man kann irgendwie nichts schmecken und dann kommen am Horizont so fiese Monster, die irgendwie Raum und Zeit auffressen. Und dann müssen die halt gucken, wie die von diesem verlassenen Flughafen wieder zurückkommen. Angeführt von so einer, im wahrsten Wort sind blinden Passagierin. Ja, guckt, Langoliers.
Oder außerdem, ihr habt diesen Monat im Juli, habt ihr auch wirklich sehr viel guten Stuff zu gucken. Also ich meine, da kommt ja wirklich jede Woche ein absolutes Highlight raus.
Ja, ja, und Anfang August kommt auch dieser neue A24-Film, der bei der Berlinale lief, Past Lives.
Genau,
da der, ich am meisten
der läuft drauf. Übrigens, Programmtipp, der läuft am 8. Juli, nächsten Samstag.
Im Sommerkino.
Genau, im Freiluftkino in Friedrichshain. Und ja, ey Leute, diesen Monat kommen nur Top-10-Anwärter raus. Talk to Me. Jetzt mal den unpopulärsten direkt genannt, aber natürlich Oppenheimer, natürlich Barbie, Mission Impossible 7.
Oh, fuck, ja, Mann.
Das wird,
Alter,
wird krass, ich hab
Ach, so scheiße, Bock. Ich dachte schon, die zwei Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, schaffen es in die Top Ten. Also ich habe halt gestern noch neben Hotel Freier Fall gesehen und das ist auch ein krasser Film.
Aber ja, also dieser Monat wird krass, Leute, dieser Monat wird krass.
Wir haben jetzt auch hier sehr viel Zeit schon auf der Uhr. Ja, ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt, euch hörende Menschen. Ja, ey, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, ja, jetzt nicht mehr abschalten, jetzt bevor ihr abschaltet. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, ey, es ist nicht zu viel verlangt. Geht mal auf Apple Podcast, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Hört uns nicht bei Spotify, hört uns bei Apple Podcasts. Die sind viel netter mit ihren Algorithmen. Geht mal einmal, scrollt mal zu diesem Stern-Ding, füllt mal den 5. Stern aus. Mehr müsst ihr nicht machen. Da freuen wir uns wie Schweinebär. Und wenn ihr bei Spotify seid, wenn ihr da seid, komm, ihr habt kein Apple-Gerät, ihr hört halt auch Musik nur so inflationär, um KünstlerInnen zu zerstören, die 0,00001 Cent kriegen. Komm, ist geschenkt, ihr seid böse Menschen. Aber ihr könnt uns auch da 5 Sterne geben, wenn ihr Folgen gehört habt. Und ihr könnt uns abonnieren und ihr könnt uns folgen und ihr könnt uns bei Instagram vor allem folgen, bei @schauplatzpodcast, wo wir auch ganz viele Gewinnspiele machen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unserer Holy Spider Verlosung, by the way. Holy Spider jetzt physikalisch draußen. Unbedingt nachholen. Hört unsere Holy Spider Folge.
Ja.
Ja, ich habe eigentlich fast alles gesagt. Geht ins Kino, geht in den Zoopalast. Wir zeigen auch Wes Anderson mittlerweile. Also wir sind das Arthouse-Kino in eurer Stadt, falls ihr in Berlin wohnt. Ja, und ich schaue mir jetzt Limbo an, glaube ich.
Oha, ja. Nochmal ein Top-Tenner.
Das könnte ich jetzt machen, Alter. Ja.
Musst du wach sein für.
Ich jetzt.
Musst du wach sein für.
Okay, dann bin ich gespannt. So, ja, Eugen, ich hab dich lieb. Es ist schön, deine Stimme in meinem Ohr ertönt, gehört zu haben. Egal.
Wir hören
das
uns.
War jetzt zu viel.
Ja. Yo. Bis dann.
Bis bald.
Schaltet wieder rein. Wir werden bestimmt auch ein paar tolle Reviews machen zu den ganzen großen Filmen. Da wird ganz einiges bestimmt auf euch zukommen. Absolut. Deswegen bleibt uns treu. Bis dann.
Bis bald. Ciao.